muss wirklich jeder seinen Senf zu diesem Podcast dazugeben. Erst war es der kuriose Spiegelbeitrag, dann das wirre Gerede von Helge Lind bei Focus Online. Jetzt Saskia Esken, jetzt legt sie sogar nochmal nach und bei Extra 3. Ich habe mir alles davon angesehen und einmal hier meine journalistische Einordnung dazu. Mein Name ist Boris von Morgenstern, ich bin freier Journalist und leidenschaftlicher Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Um den geht es im zweiten Teil dieses Videos. Erstmal möchte ich mich der SPD-Antifa-Aktivistin Saskia Esken widmen. Saskia Esken hat in einem anderthalbminütigen Video Björn Höcke als Faschist beleidigt und zum Werbeboykott gegen Bens Podcast Ungeskriptet aufgerufen.
Einem Faschisten wie Björn Höcke 4 Stunden lang eine Bühne zu bieten, ungeskriptet und unwidersprochen. Ich sag mal, Blacklisting hilft.
Das Video kam im Netz nicht ganz so gut an. Das hat auch sie festgestellt. Also was macht man? Sie legt nochmal einen drauf, indem sie 5 weitere Videos dazu hochlädt. Andere sitzen einen solchen Shitstorm einfach aus oder ja, ignorieren das Ganze, machen einfach weiter wie bisher. Frau Esken aber nicht. Sie macht es noch schlimmer. Sie wirft mit linken Kampfbegriffen und noch mehr Nazi-Vergleichen um sich. So wie der erste Beitrag werden auch diese 5 weiteren zuverlässig von ihr vom Teleprompter abgelesen. So als ob, ja, ich weiß nicht, der linksaktivistische Antifa-Praktikant diese Skripte, diese Texte mit ChatGPT verfasst hat, wirklich schwer zu ertragen. Es gibt Themengebiete, die abgehandelt werden. Zensur, Meinungsfreiheit, Intoleranz, Faschismus und Beleidigung bzw. Drohung gegen ihre Person. Zitat, weil ich kritisiere, dass Ben Ungeskriptet Björn Höcke eine Plattform bietet, fliegt mir gerade ein bisschen das Netz um die Ohren.
Weil ich kritisiere, dass Ben Ungeskriptet Björn Höcke eine Plattform bietet, fliegt mir gerade ein bisschen das Netz um die Ohren.
Was dann folgt, 5 kurze Videos mit ihrem linksaktivistischen Gerede. Darin möchte sie erklären, was sie denn eigentlich mit diesem Aufruf zum Boykott gemeint hat. Saskia Esken fordert Unternehmen dazu auf, den Podcast von Ben, also Ungeskriptet, zu blacklisten. Das könnte dann dafür sorgen, dass vor und während seiner Videos keine Werbung mehr geschaltet wird oder links und rechts neben den Videos keine Werbung mehr angezeigt wird. Das würde für ihn dann erhebliche finanzielle Einbußen bedeuten. Sowohl in ihrem ersten Video als auch in einem weiteren Video erklärt sie uns dieses Blacklisten.
Ich sage deshalb sehr deutlich, es ist keine Zensur. Wenn ich als Abgeordnete und Antifaschistin Unternehmen darüber informiere, dass sie im Rahmen der Verträge mit automatischer Ausspielung ihrer Werbung zwar nicht auswählen können, wo ihre Werbung erscheint, sie können aber bestimmte Seiten und Formate ausschließen. Zum Beispiel, wenn sie nicht mit Inhalten in Verbindung gebracht werden wollen, die sie mit ihrer demokratischen Grundhaltung nicht vereinbaren können. Das nennt sich Blacklisting. Und auch mit Kauft nicht bei Juden ist mein Vorgehen in keinster Weise zu vergleichen, auch wenn manche Kommentatoren das behaupten. Ich fordere ja nicht dazu auf, eine ganze Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel alle Mitglieder einer Religionszugehörigkeit, zu boykottieren. Es geht um Haltung, die man hat oder eben nicht.
Julia Ruß, das konservative Vorzeigegesicht der Öffentlich-Rechtlichen, kritisiert den Werbeboykott nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern bei Welt.
Wir wollen das besprechen mit der Journalistin Julia Ruß, bekannt geworden mit dem ARD-Format Klar. Sie hat selber Cancel Culture erlebt, also dass Druck ausgeübt wurde, Personen oder Inhalte zu stoppen oder zu verändern, weil eben die Ausrichtung für Verantwortlichen nicht gepasst hat. Herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo.
Wie sehen Sie denn diesen Podcast? Also das waren ja 2 Stunden Björn Höcke, mehr oder weniger unwidersprochen. Kann man das so machen? Hätten Sie das so gemacht?
Ja, es waren ja sogar 4 Stunden. Also man kann schon widersprechen. Gerade Journalisten passt es natürlich überhaupt nicht. Aber ich finde es ziemlich komisch, dass man sich da jetzt so beschwert. Weil ich glaube, das ist gerade so ein Abwehrkampf von den etablierten Medien oder von den eben klassisch eingesessenen Medien, die glauben, sie könnten immer noch die Hoheit über alles haben. Und jetzt machen einfach Influencer und solche Leute, YouTuber wie Bernd Bernd, machen jetzt einfach Konkurrenz. Und natürlich passt es dann den manchen Journalisten nicht, dass er so viel Reichweite damit einsammelt.
Ja, nicht nur Journalisten, sondern eben die Politikerin Saskia Esken, die dann eben fordert, dass da eben nicht mehr geworben werden soll. Wie sehen Sie das?
Ja, halte ich für Quatsch, weil ich glaube, die Politiker müssen definitiv andere Lösungen haben, um die AfD zu bekämpfen, als jetzt versuchen, ihnen die Plattform zu nehmen oder sie zu verbieten. Also man merkt einfach, wie hilflos mittlerweile die Parteien agieren. Gerade links der Mitte hat man offenbar kein anderes Mittel, Mittel als zu zensieren zu wollen oder einfach die Leute aus der Öffentlichkeit zu drängen. Und das ist, ich kann darüber nur lachen, ehrlich gesagt.
Aber andererseits, Stichwort die AfD inhaltlich stellen. Also wenn es hier um die Aussagen eines Faschisten tatsächlich geht, das macht ja Saskia Esken zum Beispiel geltend, da muss man sich natürlich fragen, wo endet da die Meinungsfreiheit und wo beginnt Desinformation?
Also ich glaube halt, es hat sich mittlerweile so viel im Mediensystem verschoben, dass er einfach als Höcke würde so oder so eine Plattform finden. Es würde immer einen YouTuber, einen Influencer geben, der ihm den Platz einräumt. Die Frage ist, machen wir klassischen Medien das und bieten dann vielleicht auch ein bisschen Kontra oder macht es jemand anders, der ihn einfach reden lässt und der da nicht so kritisch nachhakt, wie das vielleicht ein Journalist machen würde. Er sagt ja selber von sich, er ist kein Journalist. Ich finde, das kann man auch total gut machen. Ich war selber mal bei ihm zu Gast und muss sagen, er ist ein wunderbarer Gesprächspartner und ich verstehe auch, warum Leute gerne zu ihm kommen. Mhm. Und ich bin auch skeptisch, ehrlich gesagt, bei ganz vielen Interviews mit AfDlern von klassischen Medien, weil man oftmals die AfD-Politiker so behandelt, als wären sie der Gegner. Also man macht aus dem Interview ein Verhör und dadurch bekommt der Zuschauer eher den Eindruck, dass er hier in eine bestimmte Richtung geleitet wird. Also man bekommt Sympathie eigentlich mit den AfD-Politikern und das ist eher, also ist eher das Gegenteil, was man damit bewirkt.
Auch in diesem Einspieler, in dem Ruß sehr diplomatisch auftritt, gibt es eine sehr kuriose Stelle, die bezeichnend für die Arroganz der klassischen Medien ist. Der Moderator spricht das Weltinterview mit Björn Höcke an.
Naja, das ist in der Tat eine Gratwanderung. Sie spielen wahrscheinlich auch auf ein Weltinterview mit Björn Höcke an. Andererseits muss man sagen, er hat dort tatsächlich diese SA-Parole immer wieder benutzt und sich eigentlich dumm gestellt, dass er nicht wusste, dass es die gab. Das war ehrlich gesagt peinlich und auch seltsam. Und wie soll man damit tatsächlich umgehen dann?
Ja. Ein solches Weltinterview, von dem der Moderator hier, Max Oppel, spricht, gibt es nicht. Was er meint, also am ehesten meint, ist das TV-Duell mit Mario Vogt, welches damals bei Welt lief. Da war es sein Kollege Jan-Philipp Burgert, der das Ganze unter anderem mit moderiert hat. Die Aussage, dass Höcke die SA-Parole Alles für Deutschland nicht gekannt haben will, Höcke habe sie immer wieder verwendet, sich dann aber dumm gestellt, ja, das sei ja dann peinlich und seltsam. Da frage ich mich auch in diesem Zusammenhang, wieso schafft man es auch bei Welt nicht, über Björn Höcke zu sprechen, der ja hier im Hintergrund ganz bedrohlich, ja, so schattiert von der Seite eingeblendet wird. Warum schafft man es nicht, ohne die Notwendigkeit zu verspüren, ihn auch hier beleidigen zu müssen? Ich raff's wirklich nicht. Julia Ruß spricht dieses affektive Interviewverhalten an von klassischen Medien, wie es eben aussieht, wenn AfD-Politiker interviewt werden, wenn mit ihnen gesprochen wird. Und damit trifft sie einen sehr, sehr wunden Punkt meiner Meinung nach. Interviews zu führen, das ist eine hohe Kunst für sich, also eine wirklich hohe Kunst. Das beste Interview ist das, in dem der Interviewer, also der jetzt beispielsweise mit dem AfD-Politiker, mit Björn Höcke, spricht, eine so angenehme Atmosphäre zu schaffen, dass der Politiker sich gehen lassen kann, dass er einfach frei von der Seele spricht, ja, und diese ganzen schlimmen, das, was man ihm ja beispielsweise vorwirft, diese faschistoiden Nazi-Gedanken, all diese Forderungen, das quasi einfach so locker lustig rauszuplaudern, um dann im Nachhinein, also für den Zuschauer, Zuhörer, Leser, wie auch immer dann so ein Interview erscheint, um damit den ultimativen Beleg zu schaffen, guck mal hier, ich habe es geschafft, das aus ihm rauszukitzeln, rauszuholen, ohne dass er es gemerkt hat, weil er sich eben so wohl gefühlt hat. Heute habe ich den Eindruck, und das schildert auch Julia Ruß, und das lässt sich auch nachgucken in allen möglichen Formaten, wo AfD-Politiker zu Gast sind, geht es darum, sie irgendwie öffentlich bloßzustellen, zu zeigen, dass man zu den Guten gehört, ja, ihnen zu widersprechen, ihnen permanent ins Wort zu fallen oder ihnen vielleicht gar keine Bühne erst zu geben. Dieses Verhalten hat zum einen dafür gesorgt, dass einige Medien der Meinung sind, nein, man darf mit denen gar nicht mehr sprechen, wir laden sie nicht mehr ein. Es gab das viel beachtete ZDF-Interview mit Björn Höcke. Darauf gehe ich gleich an anderer Stelle nochmal ein. Aber sie hat vollkommen recht mit dem, was sie sagt. Ein Verhör ist kein journalistisch gut geführtes Interview. Und das hat auch mit journalistischem Standard nichts zu tun. So verhalten sich höchstens Politaktivisten oder die höflichere entkräftete Form wäre wahrscheinlich oder entschärfte Form wäre der Haltungsjournalist, ja, wie wir es bei den Öffentlich-Rechtlichen auch haben. Ein Halbsatz noch zu der Alles für Deutschland-Parole. Auch die Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg hatte diese ach so bekannte SA-Parole damals nicht auf ihrer Internetseite aufgeführt. Diese wurde erst nach dem Verfahren gegen Björn Höcke ergänzt. Ich bin der Meinung, dieser Paragraph zu diesen SA-Parolen gehört restlos gestrichen. da, und das hat Höcke übrigens auch in dem Podcast eingeordnet, theoretisch weiß ich nicht einmal, was die SA oder sonst irgendwelche Nazis zu dieser Zeit damals alles gesagt haben könnten, aber es besteht immer die Gefahr, dass man versehentlich etwas zitiert, wie jetzt auch bei der Gründung der Generation Deutschland, ja, das Zitat Jugend muss durch Jugend geführt werden, war mir auch überhaupt nicht bekannt, aber soll die Hitlerjugend verwendet haben. Das heißt, es besteht immer die Gefahr, dass man versehentlich etwas zitiert, und deshalb ist dieser Paragraph so schwer nachvollziehbar, da man ja theoretisch, auch wenn man kein Geschichtslehrer ist, und das wird ja Höcke vorgeworfen, er hätte es können müssen, was auch eine absurde Rechtsprechung ist, aber egal, ich schweife ab. Zurück zu Saskia Esken und ihren wirren 5 Videos. Sie hat nochmal erläutert, weshalb man Björn Höcke boykottieren sollte. Ihr gegenüber wirft man nun Zensur vor. Wenn man es aber genau nimmt, dann hat sie in ihren wirren Statements keine Zensur gefordert, sondern lediglich dazu aufgerufen, dass Unternehmen den Kanal blacklisten sollen, ja, damit Bernd mit seinem Podcast kein Geld mehr verdient. Und wenn sein Podcast dann durch diese Boykottaufrufe pleite geht, dann ist das ja keine staatliche Zensur im eigentlichen Sinne, also kein direktes Verbot, so wie man es beispielsweise beim Kompaktmagazin gemacht hat. Und Esken betont ja auch nochmal, also das haben ja die Nazis gemacht, heute sei das ja alles geschützt. Naja, es war ihre SPD-Kollegin, Nancy Faeser, die Innenministerin, die das Magazin ganz konkret verboten hat. Sie hat sich sogar gerühmt damit, ja, dass sie es getan hat.
Zum Beispiel wirft man mir Zensur vor. Das ist absurd. Täter-Opfer-Umkehr, das ist eine typisch rechte Kommunikationsmethode, um den Diskurs in der Sache zu zerstören und KritikerInnen mundtot zu machen. Doch das lasse ich mir nicht gefallen. Also lasst uns bei der Sache bleiben. Was ist Zensur? Zensur ist die Unterdrückung der Presse- und Meinungsfreiheit durch den Staat. Da ich nicht der Staat bin, sondern nur Abgeordnete des Bundestags, kann ich also gar keine Zensur ausüben. Auch eine Zensur durch den Staat gibt es in Deutschland nicht. Unser Land hat im vergangenen Jahrhundert böse und leidvolle Erfahrungen gemacht. Das Zensursystem der Nazis war verbunden mit Willkür und Repression durch Polizei und Justiz. Menschen wurden verhaftet, gefoltert und umgebracht. Und deshalb ist in unserer Verfassung in Artikel 5 ganz klar geregelt, eine Zensur findet nicht statt.
Der Effekt, wenn jemand mit seinen Inhalten kein Geld mehr verdient, wäre im Endeffekt derselbe, sondern eine Art Zensur-Light. Außer Saskia Esken vertritt hier die wirtschaftspolitische These von Robert Habeck, dass man ja nicht automatisch pleite geht, nur weil man nichts mehr verdient. In der Theorie mag das vielleicht so stimmen, in der Realität ist das aber immer die Konsequenz. Saskia Esken kann übrigens nicht so einfach pleite gehen oder boykottiert werden. Na, boykottiert werden schon, aber nicht pleite gehen. Sie wird vom Steuerzahler durchgefüttert und alimentiert. Ein weiterer Vorwurf, sie wolle die Meinungsfreiheit einschränken. Das erklärt sie am besten selbst.
Immer wieder wirft man mir vor, ich verletze die Meinungsfreiheit, weil ich Höckes Faschismus kritisiere. Das ist Quatsch. Denn das Recht auf freie Meinungsäußerung ist aus den Erfahrungen der nationalsozialistischen Diktatur im vergangenen Jahrhundert in Artikel 5 unserer Verfassung explizit geschützt. Ich kann dieses Recht also gar nicht einschränken. Das kann nur ein Gesetz. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Was Rechtspopulisten meinen, wenn sie sagen, man dürfe nicht mehr sagen, was man will, sie ertragen keinen Widerspruch. Das Recht auf freie Meinungsäußerung schützt aber nicht vor Widerspruch. Man muss schon damit rechnen, dass man kritisiert oder sogar widerlegt wird. Gerade das gehört eben auch zur Meinungsfreiheit.
Spannend ist vor allem der Punkt, in dem sie sagt, man wird kritisiert oder widerlegt. Das sei ja schließlich kein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Das ist kurios. Bei all der Kritik, die ich bisher so zu diesem 4,5 Stunden Podcast gelesen oder gesehen habe, gibt es bisher keinen einzigen Beitrag, der sich tatsächlich inhaltlich mit dem Gesagten beschäftigt und das Ganze kritisiert. Der Vorwurf ist immer derselbe. Höcke durfte lange reden und wurde nicht unterbrochen. Und Ben hätte angeblich nicht ein einziges Mal kritisch nachgefragt. Haha, ungeskriptet, eher wohl unkritisch oder unvorbereitet. Das ist alles. Es gibt kein inhaltliches Argument, nur oberflächliches Gelaber, oberflächliche Kritik. Eher am Format selbst als am Inhalt der 4,5 Stunden Folge. Wenn jetzt Politiker dazu aufrufen, dass Unternehmen wie das von Ben boykottiert werden sollen, damit sie pleite gehen, dann fällt das auch für mich in die Kategorie Meinungsfreiheit einschränken Leid. Rechtlich ist das von ihr aber alles sehr sauber formuliert worden. Wer auch immer ihr diese Texte geschrieben hat, ja, die sie schon wieder wie bereits erwähnt, vom Teleprompter abliest, der hat einen guten Job gemacht. Das nächste Argument, mein Lieblingsargument, das Toleranzparadoxon vom Philosophen Karl Popper.
Häufig werfen Kommentatoren mir Intoleranz vor, weil ich die völkische Ideologie, die NS-Sprache und die rechtsradikalen, menschenverachtenden und demokratieschädlichen Haltungen und Äußerungen von Björn Höcke nicht toleriere. Der Philosoph Karl Popper hat das mit dem Toleranzparadoxon erklärt. Er sagt, eine tolerante Gesellschaft, die intolerante Haltungen hinnimmt, die Drohungen gegenüber Menschengruppen und Andersdenkenden hinnimmt, anstatt sie zu bekämpfen, zerstört sich letztlich selbst.
Auch die Corona-Fetischistin oder Corona-Maßnahmen-Fetischistin Mai Thi Nguyen Kim hat sich diesem vermeintlichen Paradoxon schon einmal gewidmet. Das ist für mich mittlerweile so eine Art linksextreme Dog-Whistle, ja, also ein Codewort. Man dürfe Intoleranz nicht mit Toleranz begegnen, dann würden sich die Toleranten selbst abschaffen.
Das Paradoxon der Toleranz.
Wissenschaftliche Diskussionskultur lebt von Offenheit und Toleranz. Intolerant sind Menschen, die rationalen Diskurs verweigern oder gegen Andersdenkende zur Gewalt aufrufen bzw. sogar selbst Gewalt anwenden. So definierte es zumindest der Wissenschaftsphilosoph Karl Popper. Von ihm stammt auch das
Paradoxon der Toleranz. Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.
Das ist nichts anderes als eine Rechtfertigung für staatliche Eingriffe in die Meinungsfreiheit. Staatliche Repression gegen unliebsame Meinungen. Was uns nicht passt, das verbieten wir. Vor dem Hintergrund, dass wir den Intoleranten ja nicht die Deutungshoheit oder eben das Feld überlassen wollen. Damit beschreibt sie tatsächlich auch ihre eigenen Gedanken, was ihr dann wiederum gegenüber als ihre Art von Faschismus vorgeworfen wird.
Rechtsradikale Ansichten und Bestrebungen sind nicht zu tolerieren, sondern zu bekämpfen. Diese Pflicht zum Antifaschismus ergibt sich aus unserer historischen Verantwortung und auch aus unserer Verfassung. Also erwartet von mir keine Toleranz für Björn Höcke.
Keine Toleranz für Björn Höcke. Ja, das ist halt Aktivismus pur. Keine innerliche Kritik. Auf den Faschismusvorwurf geht sie übrigens in einem eigenen Video ein. Das scheint sie persönlich getroffen zu haben. Denn sie ist ja bekennende Antifaschistin. Der Vorwurf gegen ihre Person, dass sie faschistisch sei, das könne sie als Angriff auf ihre Ehre interpretieren.
Der Faschismusvorwurf an mich als erklärte Antifaschistin ist einfach nur absurd. Ich könnte diesen Vorwurf als Angriff auf meine Ehre interpretieren und zur Anzeige bringen, doch ich kann euch versichern, ich brauche kein Gericht, um diesen Vorwurf zurückzuweisen.
Vermutlich meint sie dann damit, die Politikerbeleidigung nach 188 Strafgesetzbuch, das ist nichts anderes als eine Drohung an die einzelnen Kommentatoren. Wer mich als Faschist bezeichnet, den zeige ich an. Aber Eskin möchte uns auch noch erklären, warum sie wiederum Björn Höcke als Faschisten bezeichnen darf.
Der Faschismusvorwurf gegen Höcke ist dagegen gerichtlich geklärt. Das Verwaltungsgericht Meiningen hat befunden, es sei ein zulässiges Werturteil, Höcke einen Faschisten zu nennen. Also bleibe ich auch dabei.
Der Vorwurf soll also belegt sein, weil gerichtlich geklärt. Sie sagt vollkommen richtig, dass ein Verwaltungsgericht, das in Meiningen, entschieden hat, dass Björn Höcke Faschist genannt werden darf. Sie ergänzt, dass es ein zulässiges Werturteil sei. Eine Meinungsäußerung. Also, ein Gericht hat in einem ganz konkreten Fall entschieden, dass die eine Aussage von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Dabei geht es um eine Demonstration, beziehungsweise um eine Gegendemonstration auf einer AfD-Veranstaltung. Und diese Gegendemo wurde 2019 unter dem Titel angemeldet: Protest gegen die rassistische AfD, insbesondere gegen den Faschisten Höcke. Dagegen ist Björn Höcke gerichtlich vorgegangen und in diesem einen konkreten Fall hat dieses eine Verwaltungsgericht, und Verwaltungsgerichte treffen immer nur Einzelfallentscheidungen für wirklich ganz spezielle Fälle, ja, dieses eine Verwaltungsgericht hat entschieden, dass es sich in diesem Kontext, dieser Gegendemo, um eine zulässige Meinungsäußerung gehandelt hat. Übrigens hätte ein anderes Verwaltungsgericht auch zu einem ganz anderen Ergebnis kommen können. Man könnte sagen, in diesem Fall hat Björn Höcke einfach Pech gehabt. Das bedeutet aber gerade nicht, dass es gerichtlich bestätigt ist, dass Höcke von jedem so genannt werden darf. Aber auch in diesem Fall, ich habe mit einem Anwalt darüber gesprochen, die Formulierung von Eskin ist so schwammig, grenzwertig, dass man da ziemlich sicher nicht gegen vorgehen kann. Auch das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt in ihrem Fall. Das ist keine Tatsachenbehauptung. In einem anderen Fall übrigens hat Höcke vor dem Hamburger Landgericht gewonnen. Damals hatte ihn ein FDP-Politiker in einem Gastbeitrag bei der Berliner Zeitung als gerichtlich bestätigten Faschisten bezeichnet. Das Landgericht Hamburg ordnete in dem Fall eine Unterlassung an. Diese Aussage darf der Abgeordnete also nicht mehr wiederholen. In ihrem fünften und letzten Clip macht Saskia Esken dasselbe wie auch eine Dunja Hayali. Ja, sobald sie Kritik erfährt, weil sie wieder etwas unfassbar Dummes in eine laufende Kamera gesagt hat, begibt sie sich in die Opferrolle. In den Kommentaren gäbe es faschistoides Gerede und Aufrufe zum Mord. Ja, man würde ihr wünschen, dass 556 ihren Weg kreuzt.
Viele Kommentatoren beleidigen mich und werden dabei auch sehr persönlich. Eine andere Qualität hat es aber, wenn einer mir schreibt, ich solle mir einen Strick nehmen und mich aufhängen. Dann hätten alle was zu feiern. Oder wenn ein anderer wünscht, 556 solle meinen Weg kreuzen. Und wenn ihr da auch erstmal googeln müsstet, das ist zwar ein Paragraph aus dem Mietrecht, es ist aber auch ein Sturmgewehr. Damit es klar ist, sowas zeige ich an.
Sie glaubt, dass das ein Sturmgewehr sei. Naja, also derjenige, der diesen Text geschrieben hat von ihr, wo ich nicht glaube, dass sie das selbst getan hat, das klingt ja wie so eine Mischung aus linker Praktikant und ChatGPT, glaubt, dass damit ein Sturmgewehr gemeint sei. Das ergibt aber keinen Sinn, wenn etwas ihren Weg kreuzen soll. Ja, dann steht 556 für das NATO-Kaliber 5,56x45mm. Wenn dieses Kaliber dann also ihren Weg kreuzt, bedeutet das, dass auf sie geschossen wird. Das ergibt deutlich mehr Sinn, als zu behaupten, das könnte sich um ein Sturmgewehr, weiß ich nicht, beispielsweise das MK-556 handeln. Aber sei es drum, so sehr, also so wichtig ist das dann auch nicht in diesem Kontext. Saskia Esken gehört dem linksextremen Flügel der SPD an. Sie bezeichnet sich selbst regelmäßig als Antifaschistin. Wenn so jemand jetzt zum Boykott eines Podcasts aufruft, weil dort ein Oppositionspolitiker aufgetreten ist, dann ist das eine Sache. Ein Stück weit von ihrer Seite auch erwartbar, genauso wie die schwachsinnigen Äußerungen ihres Parteikollegen Helge Lind. Der wurde aber immerhin vom Fokus zu seiner Meinung gefragt. Esken hat diese Videos freiwillig hochgeladen, zumindest gehen wir derzeit noch davon aus. Fokus Online und Instagram auf der einen Seite, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hingegen auf der anderen, das hat dann für mich eine andere Qualität. Mehr als 5 Minuten widmet man dem Podcast von Ben Ungeskriptet in der aktuellsten Ausgabe von Extra 3. Man erklärt, dass man für diese Art des Journalismus, die Ben anscheinend hier betreiben soll, überhaupt nichts können müsse. Dass Ben selbst immer wieder betont, dass er kein Journalist ist und auch keinen Journalismus betreibt, das ignoriert man ganz getrost.
Es gibt inzwischen aber auch ganz neue Formen von Journalismus, dem Internet sei Dank. Vergangene Woche machte ein Format von sich reden, das wirklich bestechend ist. Es war bei mir bislang so ein bisschen unterm Radar. Ich habe es mir jetzt zum ersten Mal angeguckt. Ich rede vom Podcast Ungeskriptet. Der Gastgeber Ben Berndt hatte keinen rechteren als Björn Höcke zu Gast. Ben Berndt und Björn Höcke oder wie die Kollegen von der Heute-Show sagen würden, Berndt und Berndt. Es ist eine Art von Journalismus, ja, dafür muss man nichts können. Also das ist schon fantastisch. Man braucht keine Ausbildung, kein Volontariat, man kann einfach loslegen. Man braucht gar nichts, man braucht keine Vorbereitung. Kein Konzept, keine Recherche, kurz mal googeln, reicht aus. Es ist ein Journalismus, den wirklich jeder machen kann. Sogar meine Oma. Und die ist tot. Höcke konnte sich da 5 Stunden lang präsentieren. Freundlich, offen, bodenständig.
Christian Ehring, der Moderator, Pausenclown neben Jan Böhmermann hier im ersten, Böhmermann ja im zweiten deutschen Fernsehen, im ZDF. Ehring, der zugunsten seiner Karriere sein Jura- und Germanistikstudium abgebrochen hat, wirft Ben mangelnde journalistische Kenntnis oder Ausbildung vor. Das heißt auch, das hat auch irgendwie mal ein bisschen was Ironisches. Hätte Ehring oder sonst irgendwer bei Extra 3 eine solche Ausbildung genossen, dann wüssten sie, dass es auch für Journalisten diverse unterschiedliche Interviewformate gibt. Wenn man es denn in diese Kategorie einordnen möchte, dann fällt das Gespräch mit Höcke am ehesten in die Kategorie eines Personeninterviews. Der Vorwurf, Ben hätte sich nicht genügend auf das Interview vorbereitet, kann auch nur von solchen Personen kommen, die das Gespräch nicht aufmerksam verfolgt oder vielleicht gar nicht in Gänze geschaut haben. Es ging um die Dresdner Rede 2017, das Mahnmal, auch das in seinem Nachbargarten durch die Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit. Es ging um die Demo in Dresden. Ja, da hat Ben die falsche Jahreszahl gesagt, aber er hat auch keine Zettel und Stift vor sich liegen, wo die ganzen Sachen drauf standen. Es ging um Remigration, es ging um seine Vorstellung von Deutschland. Es ging auch ums Döneressen, es ging darum, was machen wir mit gut integrierten Migranten. Viele Punkte wurden angesprochen, wo es durchaus angebracht war, nachzuhaken und nachzufragen. Und das hat er getan. Der Vorwurf, er sei überhaupt nicht vorbereitet gewesen oder hätte nicht eine kritische Nachfrage gestellt, der ist einfach schlichtweg falsch. Ein Podcast für sich genommen ist übrigens kein journalistisches Format, so wie jetzt beispielsweise ein Personeninterview. Und das beweist auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk übrigens immer wieder mit seinen Podcast-Sendungen regelmäßig. Dort scheißt man, genauso wie in vielen anderen Formaten, auch regelmäßig auf irgendwelche. Dort pfeift man, genauso wie in vielen anderen öffentlich-rechtlichen Formaten, regelmäßig auf journalistische Standards. Bernd ist kein Journalist. Das sagt er regelmäßig. In diesem Gespräch hat man aber mehr über Björn Höcke und seine Motivationen erfahren, als in jedem anderen Gespräch jemals. Alle anderen Politiker, die bei ihm zu Gast waren, haben auch übrigens exakt dasselbe getan, hatten exakt dieselben Möglichkeiten. Sie konnten alles sagen und sie konnten sich selbst auch ganz menschlich präsentieren, so wie Höcke das gemacht hat, so wie das Ehring und dem Team von Extra 3 anscheinend überhaupt nicht passt. Maximilian Krah war nicht interessant genug für einen Einspieler bei Extra 3. Christian Lindner, Gregor Gysi, Wagenknecht, Frauke Petri, Kemmerich, Maaßen, Klöckner, sie alle waren nicht interessant genug. Aber dann kam Höcke. Da waren Salafisten, Rocker, Elitesoldaten. Jeder hat die Möglichkeit gehabt, stundenlang mit Ben zu reden. Aber erst jetzt ist es für euch interessant. Haben Sie vielleicht Angst vor Höcke? Oder hat jemand Angst vor einem Format, das Sie nicht bekämpfen können? Dass sie vielleicht nicht mal inhaltlich verstehen können. Ben passt mit diesem Format, mit dieser Podcast-Folge, das was neue Medien oder was auch immer, also Podcast ist jetzt kein besonders neues Format. Sie können es nicht verstehen, weil es für sie in keine Schublade passt. Deswegen kommt es für Ehring oder für Extra 3 in die Schublade. Rechter Nicht-Journalist bietet AfD-Nazi eine Plattform. Irgendwie so. Neben der Tatsache, dass der Moderator Christian Ehring darüber sinniert, ob Höcke als Kind sein Glied in der Hose links oder rechts getragen hat, ist auch der Rest dieses 5,5-minütigen Einspielers eine absolute Bankrotterklärung einer deutschen öffentlich-rechtlichen Satiresendung. Ein weiterer Beleg für mich dafür, dass dieser aufgeblähte Apparat in Gänze abgeschaltet gehört. Imitiert werden im letzten Teil dieses Einspielers Interviews, die Ben ja noch führen könnte. Dafür denkt man sich den Protagonisten Sven Svernd aus mit dem Format Unkritisch. Das ist, ich würde das nicht mal als Boomer-Humor ein, das ist einfach nicht Humor.
Podcast, da gibt's einen Haufen von, aber keiner ist wie Unkritisch von Sven Svernd.
Das ist nicht lustige Satire, aber öffentlich-rechtlich finanziert. Das heißt, man ist nicht darauf angewiesen, dass sich irgendwer diese Sendung überhaupt anguckt. Man tut so, als ob dann Ben, in diesem Fall der Sven, mit Sellner gesprochen hat, mit Putin und, darunter macht man es bei den Öffentlich-Rechtlichen grundsätzlich nicht, Hitler.
Martin, bestimmte Leute nenne ich einen Rechtsextremisten, aber lass uns mal das negative Wording beiseite legen. Unter uns, wie geht's dir eigentlich? Ich spüre da so eine Sorge, so eine mütterliche Sorge um das Land.
Deutschland ist bereits schwanger mit einem islamisch dominierten Vielvölkerstaat.
Spannend, das habe ich so auch noch nicht gehört. Vielen Dank für deinen Mut.
Manche sagen, Sven, wie kannst du nur? Ich wäre ein Reichweitenopportunist. Und ich habe gemerkt,
ja, stimmt. Ich spüre so eine Anspannung bei dir. Ne? Ist dieser territoriale Expansionsdrang vielleicht ein Schrei nach einer Umarmung, die du als Kind nicht bekommen hast? Ich fühle das so sehr, du. Geht mir ganz genauso. Ich setze oft auch keine Grenzen. Ich würde dich jetzt gerne umarmen.
Mir ist egal, ob ein Gast blau, braun oder völlig kranker Menschenfeind ist. Hauptsache, man kann von seinem unwidersprochenen Zeug was mitnehmen.
Adolf, wir hören ja immer Diktatur, Holocaust, aber du malst ja auch total gerne. Willst du das nochmal an der Kunsthochschule versuchen?
Mehr als ich bin, kann ich nie werden. Wohl aber möchte ich, dass die Nachwelt mir einmal bestätigt, dass ich anständig und ehrlich mein Programm nicht zu verwirklichen bemüht habe.
Wow, das ist Leadership. Einfach man selbst sein, ne? Mega.
Irgendwann wird in unseren Geschichtsbüchern stehen, dass niemand so sehr zur Verharmlosung der NS-Verbrechen beigetragen hat, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen psychotischen NS-Vergleichen. Spannend ist übrigens auch, dass an der Stelle mit Martin Sellner, das ist ein Auszug aus dem Interview mit Jasmin Kosobek, keine Quelle eingeblendet wird. Warum nicht? Keine Ahnung. Ist das rechtlich angreifbar? Ja, ziemlich sicher. Vielleicht geht ja Frau Kosubek dagegen vor. Am Ende dieses Einspielers zeigen sie Sven Svernd, wie er in seinem Studio steht. Und da sind mir diese beiden Bilder im Hintergrund so ein bisschen ins Auge gesprungen. Darauf zu sehen, Jewgeni Prigoschin, der ehemalige Chef der Wagner-Truppe. Und daneben zu sehen, Dmitri Valerjewitsch Utkin, den Gründer der Wagner-Truppe. Beide übrigens 2023 bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Ich habe das gesehen, also vielleicht könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Wisst ihr, was uns das erste, also Extra 3, Ehring und sein komisches Team damit sagen wollen? Wir schmeißen alles in einen Topf. Hitler, Sellner, Putin und Höcke. Wenn ich solche Sendungen sehe, dann stelle ich mir auch die Frage, wer dort eigentlich im Publikum sitzt und über diese schlechten Witze eines abgehalfterten Ehring lacht. Gute Interviews zu führen ist wirklich eine hohe Kunst. Das habe ich bereits erwähnt. Erinnern wir uns nochmal kurz zurück an das Interview mit Björn Höcke im ZDF aus dem Jahr 2019. Mittlerweile auf YouTube mehr als 7,6 Millionen Aufrufe. Da kann nicht mal der Podcast von Ben gegen anstinken. Höcke wurde eingeladen, um damals über die Thüringer Landtagswahl und den Landtagswahlkampf zu sprechen. Was hat man beim ZDF getan? Statt darüber zu sprechen, zeigt man ihm einen Einspieler, in dem Abgeordnete der AfD im Deutschen Bundestag mit Zitaten aus Mein Kampf und seinem Buch nie zweimal in denselben Fluss konfrontiert werden. Sie sollten damals einordnen, aus welchem Buch welches Zitat stammt.
Herr Höcke, ich möchte gerne mit Ihnen auf Ihre Sprache und Ihren Blick auf dieses Land schauen. Sie selbst sagen, dass Sie oft missverstanden und bewusst fehlinterpretiert wurden. Wir haben Ihren eigenen Parteifreunden im Bundestag mal zwei Zitate von Ihnen vorgespielt und die Reaktion will ich Ihnen gerne zeigen. Ein paar Korrekturen und Reförmchen werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden. Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt. Ist das aus meinem Kampf oder von Herrn Höcke?
Da werde ich mich jetzt nicht festlegen.
Das könnte von beiden sein.
Also, wenn eher aus meinem Kampf, und ich sage auch nicht von Herrn Höcke.
Ist das aus meinem Kampf oder von Herrn Höcke?
Ich habe weder das eine noch das andere Buch gelesen, insoweit muss ich passen.
Schade eigentlich.
Aber sagt es nicht schon viel aus, dass Sie das nicht sozusagen beantworten können, dass die Sprache sich anscheinend so ähnelt?
Ich weiß jetzt wirklich nicht, aus welchem Buch Sie es haben.
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe nicht alle Reden gelesen, gesehen von Herrn Höcke und ich habe auch meinen Kampf nicht gelesen. Deswegen weiß ich es nicht.
Ein zweites Zitat. Die Sehnsucht der Deutschen nach einer geschichtlichen Figur, welche einst die Wunden im Volk wieder heilt, die Zerrissenheit überwindet und die Dinge in Ordnung bringt, ist tief in unserer Seele verankert. Ist das aus meinem Kampf oder von Herrn Höcke?
Das weiß ich noch nicht mal. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Ist das aus meinem Kampf oder von Herrn Höcke?
Also, die Frage werde ich Ihnen nicht beantworten können, weil ich meinen Kampf nicht gelesen habe. Und ob das von Herrn Höcke ist, weiß ich auch nicht.
Wenn ich jetzt sage, es gefällt mir nicht, dann, wenn es von Höcke ist, dann gefällt mir nicht, was Höcke das gesagt hat. Wenn es von dem anderen Herrn, der auch mit H beginnt, ist, dann gefällt mir das schon zweimal nicht. Also von daher, da kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen.
Genau, Herr Höcke, Ihre eigenen Leute können jetzt da nicht sagen, ob das noch Höcke oder schon Hitler ist. Was sagt das über Ihre Sprache aus?
Das sagt vor allen Dingen, dass die meisten mein Buch gar nicht gelesen haben, wie sie ja selbst deutlich artikuliert haben. Und das ist eigentlich schade, weil ich natürlich mit diesem Buch auch etwas bezweckt habe, wollte mein Denken niederlegen, wollte eine Analyse der Lage dieses Landes anfertigen, so wie ich die Lage eben sehe. Und natürlich ist dieses Buch, sagen wir mal, für einen Politiker etwas Ungewöhnliches, sowohl was die Inhalte angeht, also auch die historische Perspektive.
Darf ich mal kurz unterbrechen?
Wir sind gleich durch,
ja. Ja, deswegen. Ich würde sagen, das sollten wir einfach nochmal wiederholen, das geht so nicht. Das geht so nicht. Sie haben jetzt dann wirklich mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben. Diese Emotionen, glaube ich, sollte man so nicht im Fernsehen bringen. Man sollte es nochmal von vorne machen. Er weiß dann ungefähr, zu welchen Fragen er sich äußern muss und dann kann er...
Aber Herr Dahmann, Sie wissen doch, das machen wir nie.
Das geht nicht. Das geht so nicht. Das war kein Interview, ob das er so
auch. Ja, ob der Einspieler am Anfang, das war, fand ich nicht wirklich redlich.
Das ist, wenn Sie es nochmal so machen wollen.
Ja.
Nee, wir machen das bestimmt nicht nochmal, das wissen Sie auch, Herr Lahmann.
Dann gebe ich es nicht frei in dieser Form. Geht nicht.
Ja, also ich finde, haben Sie das schon mal mit einem anderen Kollegen gemacht von allen Parteien? Das ist vollkommen absurd.
Bei diesem Interview mit Höcke anwesenden Sprecher der AfD wird das irgendwann zu bunt und er weist darauf hin, dass dieser Verlauf und das mit diesem Einspieler und so weiter so gar nicht ausgemacht war im Vorfeld. Dann wählt er die unglücklichen Worte, über die sich ja ein Stück weit auch gerechtfertigt dann lustig gemacht wird. Dieser Einspieler, das habe den Herrn Höcke sehr stark emotionalisiert. Das klingt natürlich so ein bisschen, als ob der kleine Junge im Unterricht davor geschützt werden muss, dass er gemobbt wird. Aber so ist es gewesen, das Ganze auf Kamera. Gefundenes Fressen für die Aktivisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Höcke kündigt dann an, nicht mehr im ZDF reden zu wollen. Also kündigt auch irgendwie Konsequenzen an. Ja.
Mit meiner Meinung ist es fair, wenn wir ein Interview über bundespolitische Themen ankündigen, ich Ihnen sogar am Telefon sage, es wird auch um die Sprache und das Politikverständnis gehen.
Das klar,
und ich dann dazu auch, frage.
Auch.
Ja, und jetzt aber würden wir zu
dem, gesprochen.
Jetzt können wir entscheiden, ob wir das Interview jetzt beenden oder ob wir es weiter an der Stelle.
Passen Sie auf, wir beenden das Interview. Nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird.
Ist das eine Drohung?
Nein, das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin auch nur ein Mensch.
Und was, verstehen könnte, Sie? Was könnte kommen, wenn Sie sagen, wir
vielleicht
wissen nicht, was
kommt? Vielleicht werde ich auch mal eine interessante politische Person in diesem Lande. Könnte doch sein.
Gut, ja? Herr Kahn.
Dann machen wir das so. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Karriere.
Tschüss. Das Interview wird nicht verwendet, oder?
Natürlich wird das Interview
verwendet. Wer einen Politiker oder auch sonstigen Interviewgast im Vorfeld täuscht, um ihn dann vor laufender Kamera fortzuführen, der muss sich dann auch über solche Reaktionen gar nicht mehr wundern und über eine mangelnde Bereitschaft, nochmal in eine solche Falle gelockt werden zu wollen, was Höcke nicht tut. Jetzt beschwert man sich, ja, der Höcke, der will ja gar nicht mehr mit uns reden. Das jährliche Sommerinterview im MDR, das findet übrigens immer noch statt, wahrscheinlich auch so lange, bis man dort sich einen ähnlichen Fauxpas erlaubt und Höcke auch wieder mit solchen komischen Einspielern konfrontiert, auch wenn es im Vorfeld gar nicht darum gehen sollte. Wenn man solche Methoden in einem Satireformat beispielsweise bei der Heute-Show oder Extra 3 nutzen würde und jetzt dann kommt hier Herr Höcke, ne, wir haben da mal eine Frage und so weiter, dann ist das ja eine Sache. Wenn wir aber dieses Nachrichtenformat haben im ZDF, ja, in einem solchen Interview, wenn man dort solche Methoden nutzt, um das Gegenüber oder um sein Gegenüber außer Fassung zu bringen, dann hat das für mich eine andere Qualität. Dann hat das nichts mehr mit kritischem Journalismus zu tun, sondern ist das billiger Politaktivismus von Haltungsjournalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau das wirft man Ben nun vor. Er würde nicht journalistisch arbeiten, während man bei den Öffentlich-Rechtlichen diese Standards schon seit Jahren mit Füßen tritt. Stichwort Dunja Hayali, Elmar Thewissen, NDR, dieses Bürgerparlament, zig Politiker, die eingespielt werden, mit denen man spricht, obwohl das unten dann nicht transparent kenntlich gemacht wird. Die Liste mit Verfehlungen der Öffentlich-Rechtlichen ist wirklich, wirklich lang. Ganz häufig geht es dabei auch um die AfD-Berichterstattung oder um Donald Trump. Ich glaube, beide vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleichermaßen verhasst. Für den ÖRR muss also alles immer eingeordnet werden. Also zumindest, wenn es von rechts kommt. Mit Linksextremisten haben sie kein Problem. Im Gegenteil, die werden ja auch regelmäßig eingeladen und hofiert. Ja, auch über Maya T., Simeon Trux, wird da eher zurückhaltend berichtet. Was bleibt am Ende übrig? Ein extrem erfolgreiches Format, womit viele einfach nicht umgehen können, weil sie, wie ich bereits mehrfach gesagt habe, es nicht in eine Schublade stecken können. Ben hat alle möglichen Leute zu Gast, er spricht mit allen, er sagt selbst immer, er will die Schweiz der Podcast sein, ja, also quasi neutrales Gebiet. Neutrales Gebiet gibt es aber in den Augen vieler öffentlich-rechtlicher Journalisten oder auch anderer Medien, gibt es einfach nicht mehr. Jeder muss eine Haltung haben und wer seine Haltung am besten präsentiert, der wird dann vielleicht mit einem eigenen Format belohnt, mit einer eigenen Sendung, weiß nicht, Böhmermann, Extra 3, nennt es wie ihr wollt, ja, der wird dafür belohnt. Mehr Haltung gleich mehr Belohnung. Wir haben das Reschke-Fernsehen, wir hatten Monitor mit Georg Restle. Wir haben eine extreme politische Einseitigkeit und wer die meiste Haltung zeigt, die beste Haltung, die gute Haltung, also eine linke Haltung, der wird hofiert, dem werden Preise überreicht. Der Antifa-Aktivist Markant beispielsweise für sein schrottiges Trash-TV-Format finden den dümmsten Rechten auf irgendwelchen Nazi-Demos oder vermeintlichen Nazi-Demos, dafür hat er tatsächlich einen Demokratiepreis erhalten. Der sitzt dann mit einer Heidi Reichenick im Podcast und schwadroniert darüber, dass die Türken, die türkischen Gastarbeiter, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hätten.
Würdest du sagen, die Trümmerfrauen waren Feministinnen?
Naja, die Frage ist, ne, also was war das eigentlich für eine Situation, dass die Frauen dann hier waren, das alles wieder aufbauen mussten, weil es einen Krieg gab, in dem die Männer verheizt und ermordet wurden. Also es ist ja genau das Thema, was wir immer und immer wieder haben, weswegen wir zum Beispiel auch sagen, ne, wir sind eine Partei, die sich gegen Krieg, für Frieden, für Diplomatie einsetzt. Also die Frage ist ja immer, was steht dann dahinter?
Ja.
Ja. Ich glaube, die hätten sich selber auch nicht so bezeichnet.
Nee, wahrscheinlich nicht. Es war ja notgedrungen und ist ja auch ein bisschen Mythos, dass sie da alleine alle Häuser wieder aufgebaut haben. Da gab es so ein paar Leute, die kamen aus der Türkei zum Beispiel, ne? Auch wenn viele das nicht hören wollen.
Ja klar, also was wir hier an GastarbeiterInnen hatten, oder vor allem Gastarbeiter muss man gar nicht unbedingt so gendern, was die hier für einen Teil geleistet haben und was das große Problem ja war, dass man dachte, die gehen irgendwann zurück und wir müssen die Leute gar nicht integrieren, aber die sind halt hier geblieben, haben diese Gesellschaft mit aufgebaut, haben sie bunter gemacht.
Für diesen Schwachsinn, für diesen Müll gibt's in Deutschland tatsächlich Preise, die verlieren. Der Einzige, der einen Preis verdient hätte für seine Courage, sich das zu trauen, was er gemacht hat, ist Ben für sein Format. Genug der Lobhudelei, auch ich gucke mir nicht alle Sendungen davon an, vieles davon finde ich viel zu lang, viel zu langweilig, aber ich muss ja auch gar nicht alles gucken. Dass er sich das getraut hat, dieses Format, diese Sendung Höcke einzuladen, als jemand, der sich einen Namen gemacht hat, ja, einen Ruf erarbeitet hat, mit allen zu reden, das ist definitiv mutig gewesen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weiterlaufen wird, wie es weitergehen wird, welche Gäste künftig dort noch sind. Das ist ja das Schöne am freien Markt. Ich bin nicht gezwungen, für diesen Podcast zu bezahlen. Ich zahle dafür mit meinen Klicks, wenn ich mir das angucke und anhöre, bei Gästen, die ich interessant finde. Wenn ich das nicht interessant finde, schalte ich halt nicht ein. Aber ich muss nichts dafür zahlen. Anders als beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich werde dazu gezwungen, im schlimmsten Fall sogar mit Gefängnis bestraft, wenn ich euren Schrott nicht bezahlen will. Den Schrott wie Extra 3, die Heute-Show, Böhmermann, Reschke, Restle, Hayali. Die Liste ist wirklich lang. Mit unfassbarem Müll, der dort am laufenden Band produziert wird. Gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, wünsche ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage tschüss und bis dahin, macht's gut.